Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung. Ich erinnere mich auch an eine Geschichte in München, das wäre hätte fast geklappt, es war ganz knapp, wir hätten unfassbar günstig ein Mehrfamilienhaus in München kaufen können. Das war auch eine Klingelaktion, ich habe immer dieses Haus gesehen, dass das so schlecht renoviert war und dann habe ich auch den Mietern ich würde gerne von Immocation und würde gerne ein Video machen und so. Da habe ich den Kontakt bekommen von der Vermieterin, von der Eigentümerin und die habe ich zum Kaffee getroffen und die war einfach nur froh, dass jemand mit ihr mal redet. Die sagt plötzlich, also, dass wir jetzt hier ins Gespräch kommen, ist ja Wahnsinn, weil ich habe das relativ frisch geerbt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sanierungsrückstau, ich habe keine Ahnung. Und ich habe überhaupt nicht darüber gesprochen, dieses Haus überhaupt zu kaufen. Ich habe nur mit deren Plan gemacht, was sie jetzt tun muss, damit dieses Haus wieder auf Vordermann kommt, wie ich ihr helfen kann, damit das alles funktioniert, kam von selber auf die Idee irgendwann und sagt, kaufen Sie das Haus doch. Und dann war man sich schon handelseinig und quasi 4 Wochen vorm Notar oder also man hätte jetzt, es war alles klar, wir machen das, es wäre ein sensationeller Deal gewesen, hat sie irgendein Family Office von der Seite angepitcht und das Doppelte geboten. Und die hat mich angerufen, das war ein langes Gespräch, die hat sich bei mir so lange entschuldigt und gesagt, sie weiß das zu dem Preis, wir würden das nicht machen und sie versteht uns und was wir da reinstecken würden und sie wird es uns voll gern geben, aber das Doppelte, ja. Ich habe gesagt, alles gut, ich verstehe es, es ist gut,
aber machen krass. Sie das, ja.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir dürfen heute eine sehr spannende Geschichte erzählen, nämlich die von Martin Kruszewski. Es ist einer der engsten, wichtigsten Geschäftspartner und Freunde, würde ich sagen, die Stefan und ich haben. Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt und gemeinsam einen großen Immobilienbestand aufgebaut. Und deshalb, glaube ich, braucht es hier wirklich mal Platz, deine Immobiliengeschichte zu erzählen. Hallo Martin.
Hallo Marco, danke dir. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Kann ich nur zurückgeben.
Ja, also wie gesagt, wann ging es los? 2020, oder? Unsere gemeinsamen Immobilien?
2020. Wir hatten mit unserem Akquise-Team am 4.7.2020 den Independence Day.
Ja. Den Kickoff. Ja, cool. Also vielleicht, um es kurz einzuordnen und die Brücke quasi zu dir zu schlagen. Der Stefan und ich, wir haben ja 2015 bis 17 privat Immobilien gekauft, Immocation nebenbei gegründet und dann ist das eine tolle Firma geworden, wo wir sehr happy sind, dass die so gewachsen ist. Wir durften viele Leute kennenlernen, haben dann entschieden, jetzt wollen wir irgendwie einen großen Immobilienbestand aufbauen, aber das schaffen wir gar nicht alleine, weil wir eben mit Immocation dann wirklich auch da unsere Energie reinstecken wollten, das auch getan haben. Und haben da quasi Partner für gesucht und dann kamen Bodo und Martin um die Ecke, weil Bodo als erstes angefangen hatte bei uns im Coaching-Team als Anwalt. Du bist ein Freund und Geschäftspartner von Bodo. Und so ging das los. Und deshalb werden wir jetzt diesen Podcast auch im Großteil gleich erzählen, wie ist eigentlich der Immobilienbestand entstanden, den wir vier zusammen haben. Ihr habt das vielleicht gehört schon. Unter BMMS, ne, so heißt quasi unsere GmbH oder mehrere GmbHs mittlerweile, aber da sind Immobilien drin, Wohnungen, ich weiß immer die Zahl gar nicht, aber knapp.
Etwa 184, 185, sowas um den Dreh.
Also Einheiten, die wir zusammen gekauft haben, wirklich auch, um sie zu halten und langfristig Cashflows aufzubauen. Ihr habt in den letzten Jahren einen brutalen Job gemacht in der Immobilienentwicklung. Wir haben auch viel schon darüber berichtet. Worüber wir heute wirklich sprechen wollen, ist den Anfang. Also, weil die Startbedingungen waren ja etwas andere vielleicht, als wenn man normal einfach so alleine anfängt. Also wir alleine angefangen haben und du auch, darüber reden wir gleich. Als wir alleine angefangen haben, mussten wir quasi eine kleine Wohnung kaufen, ein paar Monate warten, haben noch eine kleine gekauft. Und wir haben uns ja hingesetzt und haben, okay, wir wollen sehr viel schneller, sehr viel mehr Einheiten aufbauen und auch sehr aggressiv entwickeln. Ihr konntet das auch Fulltime machen. Und wie ihr das gemacht habt und wie ihr da durch Brandenburg gefahren seid und die Standorte wirklich kennengelernt habt und das quasi alles so, die Initialzündung für das alles, die Geschichte, die wollte ich jetzt unbedingt mal hier mit dir erzählen. Genau, so, jetzt schauen wir mal, was du davor gemacht hast. Du hast duales Studium Immobilienwirtschaft gemacht, richtig?
Ja, genau, in Berlin.
Weil du immer schon gesagt hast, irgendwie Immobilien, glaubst du, macht Sinn?
Also long story short, ich wollte eigentlich Schönheitschirurg werden mit 17.
Aha, warum?
Und mein Vater hat dann zum Glück mir das ausgeredet, weil er gesagt hat, pass auf, das ist schön und gut, hat auch seine Vorteile, aber du wirst immer mit deinen eigenen Händen arbeiten müssen wahrscheinlich, um halt ne Geld zu verdienen. Und dann hat er mir gesagt, mach lieber etwas, wo das Geld für dich arbeitet, mach Immobilien, etwas, was aus seiner Sicht er nie gemacht hat oder zumindest nicht in dem Umfang, wie er es gerne gemacht hätte. Hat er mir das irgendwie ausgeredet mit der Schönheitschirurgie und dann so ein bisschen den Samen gesetzt mit Immobilien. Das habe ich dann weiterverfolgt und ja, im Abi wusste ich will Immobilieninvestor werden.
Ja, okay. Und dann hast du dich so als erster auf den Weg gemacht, sagen, okay, dann versuche ich über Makler Eigenkapital aufzubauen, als Makler Eigenkapital aufzubauen.
Ja, genau, weil ich war mit dem Studium fertig, das war ein duales Studium, da hat man nicht so viel verdient, ich war ja weg von der Familie, ich bin in NRW aufgewachsen und dann habe ich in Berlin gelebt und studiert und ich hatte ziemlich genau 5.000 Euro angespart zum Start meiner Selbstständigkeit und ich wusste nur, ich will hoch hinaus mit Immobilien, ich will Investor werden, aber hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, wollte mich nicht anstellen lassen im Konzern oder im Unternehmen generell und habe dann gesagt, okay, ich werde Immobilienmakler. Und verdiene erstmal Eigenkapital, um das dann zu investieren. Und so habe ich dann im September 2014 meine Selbstständigkeit gegründet als Immobilienmakler.
Okay, und dann hast du mir erzählt, irgendein Bekannter von dir hat Kontakte aus Immobilien-Scout rausgescrapt und die habt ihr irgendwie angeschrieben und so hast du plötzlich angefangen, ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist bei Immobilien Scout heute, dass da diese Roboterprüfung kommt. Ja. Ich habe es damals nicht. Und deswegen hat genau ein Bekannter, so ein Scraper oder Crawler hieß das, geschrieben. Ein Programm, was sozusagen jedes Inserat in Berlin geöffnet hat, was bei Immobilien Scout online war, die Kontaktdaten rausgenommen hat, in eine Excel-Liste kopiert hat. Und so kamen dann über 4.000 Kontakte zustande zu dem Zeitpunkt. Und die habe ich angeschrieben über ein Newsletter-Tool, Mailchimp, damals. Und dann, ich glaube, in sechs Wochen über 40 ja, potenzielle Kooperationspartner daraus getroffen.
Was hast du da geschrieben? Also Mailchimp, für Leute, die das nicht kennen quasi, weil es ist ja, also 4.000 E-Mails schreibt man ja nicht von Hand. Also gibt es Programme, da schreibt man das einmal, dann kann man das an 4.000 schicken. Soweit so klar, aber was schreibt man da rein?
Ich hab mich vorgestellt, also ganz transparent. Ich habe gesagt, ne, mein Name ist Martin Groschewski, damals war ich 24 Jahre alt, frisch nach einem Immobilienwirtschaftsstudium. Ich mache mich selbstständig als Immobilienmakler. Ich habe noch kein Netzwerk und suche Kooperationspartner. Und dann habe ich auch geschrieben, ich bin bereit, die Extrameile zu gehen, so sinngemäß, und sozusagen die Arbeit zu machen, wenn ihr mir Objekte abgibt. Weil mein Gedanke war, dass es bestimmt viele etablierte Makler gibt, die zu viele Objekte haben zum Abarbeiten. Und das hat dann auch funktioniert, genau.
Okay, weil bei den Inseraten die Kontaktdaten oft Maklerdaten waren.
Ja, genau, genau. Die Kontaktdaten der Makler waren da, beziehungsweise ich weiß nicht, wie das technisch lief. Wahrscheinlich hat der Crawler das Impressum geöffnet oder die Website des Maklers und dann irgendwie die E-Mails halt da reinkopiert.
Mhm. Genau. Okay, und da war quasi dein Ansatz, du hast vollkommen transparent gesagt, hier, ich bin neu, habe keine Ahnung, aber bin hochmotiviert.
Exakt.
Also das wäre ja quasi die Alternative wäre gewesen, du schreibst einfach bekannte Makler in Berlin an und sagst, hey, du hast dich schon positioniert als, du suchst Kooperationsmöglichkeiten, nicht ich suche einen Job.
Nee, genau, ich hab ganz klar gesagt, ich bin selbstständiger Makler und suche Kooperationsmöglichkeiten, ja. Bin aber neu und ne, bin dafür bereit, die extra Meile zu gehen, mit meinem Zeiteinsatz, genau. Und dann hatte ich aus, aber das war schon, also die Conversion war okay, weil aus über 40 Leuten kamen dann 4 Kooperationen zustande. Unter anderem ein Mentor, kann man sagen, nämlich wirklich unter seine Maklerfittiche genommen hat. Ein ganz alter Hase in Berlin, der sehr bekannt ist. Und der hat mir dann auch Objekte abgegeben, mich da irgendwie eingearbeitet, wollte auch, dass ich Nachfolger werde irgendwann von ihm. Und so ging das alles seinen Lauf.
Ja, cool, okay. Also du hast aus 4.000 Kontakten 40 Treffen generiert.
Genau.
Und dann ist quasi, und wie wurdest du bezahlt von ihm dann?
Na, das waren Kooperation, also Teilungsgeschäfte nennt man das, ne, im Maklerbereich. Das heißt, wir haben ganz normal, er hatte zum Beispiel das erste Haus, war ein Einfamilienhaus in Berlin-Pankow, weiß ich noch, was er mir gegeben hat, in der Mozartstraße. Und wir haben gesagt, ich verkaufe, ich mache das Inserat über seinen Account unter seiner Firmierung, das war der Deal, aber quasi als selbstständiger Partner und macht die ganzen Besichtigungen und macht den ganzen Verkaufsprozess und wir teilen uns die Provision. Das heißt, er hat die Provision vereinnahmt und ich habe dann die Hälfte abgerechnet auf Rechnung.
Okay, und du hast quasi Learning by Doing gemacht, du bist hingefahren, hast ein schönes Inserat erstellt.
Genau.
Wie war das, die ersten Kunden im Haus zu begrüßen, also potenzielle Interessenten?
Ultra nervös, werde ich nie vergessen. Meine erste Besichtigung, also, da waren ja auch die Eigentümer dabei, die haben noch drin gewohnt und ich war sehr nervös, aber es hat mir richtig Spaß gemacht.
Okay. Naja. Und das war dann, damit hast du Geld verdient?
Genau, damit habe ich dann, mir Zeit gelassen, September 2014. Ich wusste, mein Geld reicht bis Januar 2015. Und habe mir gesagt, bis dahin muss ich einfach Geld verdienen, sonst muss ich entweder meine Eltern anpumpen oder mir einen Job suchen. Und Eltern anpumpen war nicht so angenehm, deswegen habe ich gesagt, ich suche mir sonst einen Job, was für mich die Horrorvorstellung war nach dem dualen Studium. Deswegen war ich sehr motiviert, Geld zu verdienen bis Januar. Und dann genau im Januar 2015 floss die erste Provision genau aus diesem Haus. Und so konnte ich mich dann vorarbeiten. Dann hatte ich wieder Zeit irgendwie für ein paar Monate. Dann kam die nächste Provision und so habe ich mich dann hochgearbeitet irgendwann.
Ja. Und du hast mit, keine Ahnung, Bankern und Anwälten, hast du in der Vorbereitung gesagt, Whisky- und Zigarrenabende gemacht. Gibt's den Teil der Immobilienbranche offensichtlich? Ja, ich habe jetzt nicht so viele Whisky- und Zigarrenabende hinter mir, muss ich sagen. Bin aber auch, glaube ich, eher über so einen Online-Teil der Immobilienbranche in die Branche gekommen, aber das gab's dann, ja, man hat sich so getroffen.
Das gibt's immer noch. Das ist halt eher so, glaube ich, der konservative Teil der Branche. Ja. Aber ich bin in so einen Unternehmerclub gerutscht, der super war, sehr klein, so ein Ableger von den großen Clubs. Und dann wurde ich irgendwann Geschäftsführer, irgendwie random dieses Clubs und war dann auch dadurch im Mittelpunkt des Netzwerks. Und genau, dann wurde ich eingeladen zu Wutzabenden, Whisky und Zigarre, in irgendwelchen Hintertüren von irgendwelchen Restaurants, was eine ganz neue Welt für mich war, wo man eben sich im Anzug, ne, irgendwie schick macht, dahin geht und netzwerkt sozusagen mit anderen Leuten
aus der Branche. Was wurde da besprochen? Also, hey, hast du mal einen Deal und...
Nee, unterschiedlich. Also tatsächlich waren da sogar Politiker auch, teilweise bekannte Politiker, mit denen man einfach sich ausgetauscht hat zur Politik. Da war ein Autor, erinnere ich mich, mit einem Buch, was er vorgelesen hat, sozusagen ein anonymer Autor, wo niemand seine Persönlichkeit, seine echte Person kannte und er war da und hat dann vorgelesen aus dem Buch. Da waren verschiedene Themen sozusagen, die besprochen wurden. Also kurze Vorträge, Impulsvorträge und hat man sich einfach mit den Leuten zusammengesetzt und persönlich gequatscht. Und so konnte ich dann eben genau meine ersten Banker kennenlernen, einen Notar und war dann allen plötzlich per Du, ein Wirtschaftsprüfer. Und das war für mich irgendwie so das Katapult, um da reinzukommen.
Okay. Und dann hast du angefangen, nennenswert Geld zu verdienen und auch ordentlich Geld ausgegeben. Auch das ist irgendwie eine Parallele zu uns.
Genau.
Hast du auch ein dickes Auto gekauft und solche Sachen?
Ja, genau, hab ich gesagt und geschrieben. Ne? Ich habe irgendwann angefangen, Geld zu verdienen, habe dann aber auch viel zu viel Geld ausgegeben. Weil das erste eine Jahr habe ich aus meiner Wohnung herausgearbeitet, habe dann ein Schlafzimmer gehabt und ein Büro. Und in dem Büro hatte ich übrigens dann auch die ersten Mitarbeiter in der Wohnung.
Ach, krass.
Und da hatte ich auch Kunden empfangen. Ich habe einfach mein Schlafzimmer zugeschlossen und dann im anderen Raum mein offizielles Büro gemacht. Ja, und dann auch Kunden empfangen wirklich dort. Und genau, aber irgendwann habe ich dann Büro angemietet in Berlin-Friedrichshain. Ich habe mir einen BMW zugelegt, einen dicken. Ich habe angefangen, irgendwie fette Reisen zu machen und irgendwie das Geld viel zu schnell ausgegeben, was ich verdient habe.
Das ist hart, ne? Rückwirkend, der Stefan und ich, wir haben ja auch, also als Unternehmer dann nicht mehr, aber wir haben als Angestellter wir haben relativ früh Karriere gemacht und haben das Geld auch ausgegeben. Wenn ich heute rückwirkend denke, wie viele Jahre lang wir da, wie viel Eigenkapital hätten sparen können. Und wenn ich dann viele Leute hier im Podcast, die ich schon interviewt habe, höre, die das über Jahre teilweise gespart haben und was denen das für einen Hebel gebracht hat. Also Martin, da haben wir einiges liegen lassen.
Auf jeden Fall.
In den Autos und Reisen.
Auf jeden Fall.
Ja, ja. Okay, und genau, so lernst du dann auch Bodo kennen, der bei dir seine erste Wohnung kauft. Bodo ist ja eben der vierte im Bunde, ne, von BMMS. Mit dem dann der ganze Immobilienbestand zusammen entstanden ist. Und ihr habt euch gut verstanden und dann hast du gesagt, du machst mit ihm quasi zusammen Business.
Ja, so ungefähr, genau. Also Kurzfassung, er hat die erste Wohnung über mich gekauft, dann irgendwann wieder verkauft. Wir haben uns angefreundet, weil ich habe auch bei ihm beurkundet. Er war ja Anwalt und Notarvertreter irgendwann. Das heißt, ich habe meine Maklerdeals bei ihm beurkundet als Notarvertreter. Es gab ja Mocation noch nicht und die ganzen anderen Anbieter, die kamen ja irgendwie gerade erst so langsam damals. Oder zumindest einen gab es, aber da waren wir noch nicht so aktiv und dann habe ich einfach meine eigene
Mastermind. Ich wusste gar nicht, dass es andere gibt außer Mocation.
Nee, die gibt es auch nicht mehr. Aber genau, also das war nicht so unseres und ich habe dann meine Mastermind quasi gegründet. Die haben wir genannt die 8 Zylinder, weil wir waren zu 8. Hat so eine WhatsApp-Gruppe, die 8 Zylinder. Da war unter anderem Bodo, den habe ich auch eingeladen. Genau, und mit anderen Freunden uns dann paar wöchentlich getroffen in meinem Büro, Deals besprochen, uns motiviert. Wir haben Banker eingeladen, eben Notare und Co. Cashflow-Abende gemacht, also mit so einem Cashflow-Game,
Poker-Abende. In dem Büro, wo neben dran ein Schlafzimmer war.
Nee, da hatte ich schon mal mein echtes Gewerbe in Friedrichshain. Ja. Genau, und das war aber auch so, das war witzig, das war so verglast. Das heißt, man konnte reinsehen. Und dann habe ich halt einfach auch Poker-Events da gemacht, irgendwie, wo wir dann Poker gespielt haben und genau, so nahm alles seinen Lauf. Und irgendwann habe ich dann mit einem anderen Partner, oder ich habe da schon Co-Investments gesucht. Ich habe mir gesagt, okay, ich will jetzt mein Maklerbusiness weiter skalieren, damals, um das Kapital weiter zu verdienen. Und habe mir Co-Investments gesucht, unter anderem einen Steuerberater. Das hat aber nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Dann hatte ich einen anderen Partner gefunden, mit ihm eine GmbH zusammengegründet. In einer Holdingstruktur bereits. Das hat aber auch nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich Bodo gefragt, weil wir uns so gut verstanden haben. Wir waren gut befreundet, wir wussten, dass wir einfach richtig geil zusammenpassen, irgendwie vom Mindset und von den Skills. Einfach gefragt, hey, pass auf, bevor ich die GmbH jetzt auflöse, wieder, hast du nicht Bock, die Anteile zu übernehmen? Von meinem damaligen Partner. Und Bodo hat gesagt, hey, perfektes Timing. Ich will raus aus dem goldenen Hamsterrad eigentlich und raus aus dem Angestelltenverhältnis, ich mach's. Genau. Und so standen wir dann da mit einer gemeinsamen Gesellschaft, mit Ambitionen, aber natürlich zu wenig Eigenkapital, um zu skalieren im Bestand.
Witzig. Und genau, so kreuzen sich dann die Wege. Und wir hatten schon vorher den Bodo kennengelernt oder dann irgendwie zu der Zeit wahrscheinlich. Genau. Haben ja mit Immocation eben ein Programm, ein Coaching-Produkt aufgebaut mit der Masterclass, wo drin es eben Coaches gibt und auch einen Anwalt, der Bodo sensationell einfach, wie er juristische Themen versteht, aufbereiten kann, wie gut er sich auskennt, war dann dort als Coach und aber selber ja auch irgendwie Immobilieninvestor von seinem Verständnis her logischerweise. Und dann haben wir, ich weiß noch genau, wie es war, ne? Ich weiß noch genau, der Tisch, an dem wir saßen im Rilano Hotel in München, da war so ein Abschlussworkshop der Masterclass. Wir haben dich kennengelernt und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt den Immobilienbestand aufbauen, aber eben nicht alleine, weil wir können nicht so viel Zeit investieren. Wir haben hier das Immocation, das ist riesig geworden und explodiert. Dadurch entsteht natürlich auch Eigenkapital durch Immocation, dadurch entsteht eine gute Bonität und ein Netzwerk. Und jetzt suchen wir eigentlich Co-Investoren, die sagen, wir können Vollgas geben. Und gleichzeitig haben wir also auch schon das Gefühl gehabt, in München, weil da leben wir ja, oder jetzt in der Nähe von München, aber das ist uns ein bisschen zu wenig von der Renditemöglichkeit her. Wir wollen jetzt auch nicht in die D-Lagen gehen, aber wir wollen irgendwie eine B- oder C-Lage vielleicht bespielen können. Das war auf jeden Fall nicht München. Ihr wart Berlin, das hat von dem her auch gepasst. Und als wir uns kennengelernt haben, das war krass, ne? Also es war klar so, boah, vier Leute, die hier Vollgas geben wollen. Menschlich hat sich's unfassbar gut angefühlt. Genau, aber wie bist du ins Relano gefahren damals? Mit welchen Gefühlen?
Boah, auf jeden Fall haben wir uns sehr gut vorbereitet auf dieses Treffen, ja. Weil wir haben uns überlegt, ja. Pass auf, wir müssen die jetzt einfach wegpitchen, das muss jetzt klappen, dann ist das sozusagen unsere Eintrittskarte in die Liga der großen Jungs, wenn wir das schaffen, deswegen haben wir da schon echt viele Stunden verbracht in der Vorbereitung und Brandenburg analysiert, vielleicht erinnert ihr euch. Oder erinnerst du dich?
Sehr. Bei Brandenburg analysiert. Ich erinnere mich an die Folie, wie sie aussah. Also
ich konnte die leider nicht mehr finden. Ich habe die gestern gesucht, aber ich habe die leider nicht mehr abgelegt. Genau, auf jeden Fall Brandenburg analysiert. Wir haben ein Musterobjekt mitgebracht, das durchkalkuliert. Wir hatten noch keine Vorstellung, wie wir das gestalten können, das Co-Investment. Wir wussten nur, dass wir es machen wollen, irgendwie mit euch. Genau, also ich bin hingefahren, war schon auch sehr nervös, weil ich war da noch nie irgendwie in diesem Hotel. Ich kannte Mocation dann auch nur irgendwie über Bodo damals. Habt ihr euch dann über die Videos kennengelernt? Genau, und dann habe ich euch halt gesehen irgendwie. Das war ja ein krasser Moment für mich.
Und wir haben viele Gespräche geführt zu der Zeit. Wir haben auch wirklich geguckt, weil wir wussten, okay, wir wollen da wirklich was über Jahre aufbauen. Und jetzt ist ja ein ganz großer Unterschied, das Co-Invest-Modell zwischen Buy and Hold und Fix and Flip, was, glaube ich, viele, die zuhören, vielleicht auch sich nicht so klar machen in dem Moment, wenn sie noch eher da am Anfang stehen. Wenn man ein Co-Investment macht für Fix and Flip, dann kannst du relativ simpel einen Geldgeber suchen und kannst sagen, okay, gib mir Eigenkapital rein, den Rest holen wir uns von der Bank, dann machen wir einen Deal, verkaufen die Immobilie, im Plan natürlich mit Gewinn. Aus dem Gewinn wird erstmal das Eigenkapital wieder zurückgeführt und dann wird sich zum Beispiel der Gewinn geteilt. Und dann hat quasi, der ist derjenige für die Arbeit entlohnt und der das Geld gegeben hat, ist entlohnt. Und dann kann man wieder getrennte Wege gehen. Wenn man das macht mit einer kleinen Wohnung und dann funktioniert es vielleicht nicht so gut, dann ist, okay, dann hat die Partnerschaft nicht so gut funktioniert. Vielleicht muss man sich noch irgendwie ein bisschen Verlust teilen oder das hat man im Idealfall vorher geregelt, aber das war es eigentlich weitestgehend. Und was wir vorhatten, war schon ein bisschen speziell. Es war auch dann tatsächlich so in den Leuten, wo wir gesprochen haben, haben wir das noch nicht so wirklich gehört gehabt, das Modell. Das haben wir zusammen dann irgendwie erfunden auch, ne?
Gefühlt ja. Gefühlt ja, ich habe es auch noch nicht gehört vorher. Ja, und
genau. Mit Sicherheit haben ganz viele andere Leute Buy-and-Hold-Partnerschaften im weitesten Sinne schon irgendwie gemacht, aber so dieses vier, ich sag's mal, junge Jungs, ja, ich fand schon, dass wir jung waren, sind wir heute auch noch. Genau. Sagen, okay, wir haben ein paar Mittel zur Verfügung über Bonität, aber es ist jetzt nicht so, dass 10 Millionen auf dem Konto liegen und wir machen können, was wir wollen. Aber wir können jetzt ganz gut wahrscheinlich das ein oder andere Mehrfamilienhaus auch finanzieren. Lass uns das so denken, als ob wir einen Bestand für die Ewigkeit aufbauen. Und lass uns also Häuser strategisch kaufen, die wir, und das war damals unsere Zielzahl, ne, auf 8% Mietrendite bringen. Und dann entsteht ja etwas, was sehr viel langfristiger. Du musst dir ja plötzlich ganz anders Gedanken machen. Wie kommt das Geld rein? Wie wird irgendwie was vergütet? Und bis da Cashflow entsteht, den man sich rausziehen kann, vergehen viele Jahre, wie wir heute noch besser wissen als damals. Also bis man wirklich dann die GmbHs an einem Punkt hat, dass die auch Gewinne ausweisen können, weil du zwischendrin, wenn du Entwicklungsarbeit machst, natürlich auch viel reinsteckst in die Immobilien und so. Und du bist über, und das sind wir jetzt, quasi ja dann über Jahrzehnte verheiratet. Also 10-Jähriges haben wir noch nicht ganz. Aber 5-Jähriges jetzt, ja? Ist das schon irgendeine Hochzeit eigentlich? Nee, ne?
Ich glaube schon, aber ich weiß nicht welche. Ich glaube, das kann man auch schon feiern.
Ja, ich glaube auch. Also sollten wir dann mal feiern. Genau, ja, über 5 Jahre jetzt. Wahnsinn, was in der Zeit passiert ist. Aber das Modell war dann so die Idee. Und wie bist du, also heute wissen wir, dass solche Partnerschaften auch nicht funktionieren können. Und wir jetzt auch Partnerschaften zurückbauen mussten oder umgestalten mussten, was immer sehr unangenehm ist. Die bei uns hat jetzt funktioniert, aber hattet ihr das damals auf dem Schirm, dass Buy and Hold schon eher eine Ehe ist und keine Affäre?
Ehrlicherweise, mein Fokus war damals auch noch sehr kurzfristig. Ich wollte eigentlich eher ins Fix und Flip rein und dann, ne, also am Anfang und dann eben Geld verdienen, damit weiter und dann ins Aufteilergeschäft. Und dann habe ich mich mit Bodo zusammengesetzt und hat Bodo mich so ein bisschen reingetalkt in das Thema Buy and Hold und hat mir nur so erklärt auch, hey, das ist ein langfristiges Thema, wir müssen langfristig denken, da werden Vermögenswerte geschaffen und so weiter. Und dann ist der Groschen auch bei mir gefallen. Genau, und dann sind wir zu einem Treffen gefahren und mir war dann immer noch nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, wie lange das dauern wird, bis wir da wirklich Nancy oder Cashflows draus generieren können. Hab dann aber genau verstanden, dass das ein super langfristiges Projekt ist. Und das, genau, deswegen habe ich auch echt, ich glaube, weiß ich nicht, 2-3 Nächte schlecht geschlafen und drüber nachgedacht, weil das war einfach wie eine Ehe, ne? Das war mir schon bewusst. Ich habe auch gedacht, hey, ich habe meine Frau geheiratet und jetzt muss ich Marco, Stefan und Bodo heiraten. Ist das etwas, wo ich mir sicher bin auf Dauer? Natürlich kann man sich wieder scheiden lassen, ergo auflösen. Aber genau, ich wollte das schon irgendwie mir gut überlegen und am Ende war es für mich eine Bauchentscheidung, weil ich versuche sowas natürlich auch immer mit Intuition und Bauchgefühl und natürlich Ratio, aber vor allem auch Bauchgefühl zu entscheiden in solchen Partnerschaften. Und das hat sich einfach menschlich unglaublich gut angefühlt, wie du gesagt hast. Vom Mindset und von der, weiß ich nicht, von den Fähigkeiten, die wir allein gemacht haben, von den Ressourcen. Genau, deswegen war es mir bewusst, wurde es mir bewusst, dass es langfristig ist und ich bin bewusst in diese Ehe eingetreten.
Also das kann man auch wirklich jedem nur mitgeben. Das hört sich ja romantisch an, ne? Also eine schöne Liebesgeschichte mit einer Ehe, die jetzt viel Spaß macht. Also seid da halt nicht zu schnell. Ne? Ich erlebe das oft, dass natürlich, klar, Leute kommen mit Immobilien in Berührung, dann merken sie, oh, Netzwerk wäre eine gute Idee, dann merken sie, oh, mit Co-Invest kann man vielleicht weiter skalieren, dann lernen sie auf irgendeinem Stammtisch irgendjemand kennen und nächste Woche, zack, ist die GmbH da und dann so, das, also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, man kann es vielleicht auch in kleineren Schritten machen und wie gesagt, wir mussten auch Partnerschaften umbauen, beenden und so weiter schon und dann muss man das auch wirklich. Also das Commitment ist so wichtig und es ist so schwer vorherzusagen, bei 4 Leuten sind die Ziele und die Interessen, die man gerade im Leben hat, immer die gleichen. Also immer so ein blödes Beispiel, was ist, wenn nach ein paar Jahren jemand sagt, oh, eine neue Frau kennengelernt, die findet jetzt Ferraris und Diamanten besonders toll, ich brauche jetzt mal ganz schnell hier ein bisschen Geld raus und plötzlich entsteht eine riesen Unwucht, weil jemand was anderes will. Jetzt will der auch nur noch den ganzen Tag Ferrari fahren und mit seiner neuen Frau auf der Insel hocken und steckt gar keine Arbeit mehr rein. Und so, da muss man sich, also man muss wirklich sich immer wieder auch diese Frage stellen und das tun wir ja mindestens einmal im Jahr da auf unseren Offsites, wo wir uns zusammenhocken. Hocken wir auch zusammen in der Sauna und reden wirklich darüber, also mieten uns ein Airbnb irgendwo an irgendeinem See oder so und reden wirklich darüber, hey, wie geht's jedem gerade im Leben, was will er, was tut einem gut, was tut einem nicht gut, so tief muss das sozusagen gehen, sonst kann das, glaube ich, nicht funktionieren. Sonst, wenn du anfängst, dich voneinander zu entfernen und nur gegeneinander zu arbeiten, sucht jeder seinen Vorteil und dann geht das auseinander.
Auf jeden Fall. Also ich kann es unterstreichen, was ich extrem wichtig bei uns fand und finde bei Partnerschaften im Bestandsbereich, ist, dass wir uns vorher kannten. Also zumindest ich kannte Bodo schon lange, Bodo mich. Bodo kannte dann euch wiederum, ihr Bodo, eine Zeit lang. Das heißt, wir hatten irgendwie schon so einen Vertrauensvorlauf. Und dann hab ich sozusagen Bodo vertraut mit euch und ihr Bodo mit mir. Das war ja so die Schnittstelle. Ja. Das war wichtig. Bodo und ich haben uns auch natürlich hingesetzt, unsere Ziele uns offengelegt fürs Leben. Die waren kongruent, also ich finde, die müssen nicht immer gleich sein, aber kongruent, also passen zueinander. Das heißt, ne, wenn der eine jetzt 1000 Einheiten von mir aus haben will, dann kann er die ersten 200 vielleicht mit einem Partner zusammen kaufen. Ne? Das heißt, der muss nicht 1000 wollen, aber die müssen zumindest ein großes Stück der Reise gemeinsam gehen wollen. Und wir haben uns natürlich auch die Karten offengelegt, was wir immer wieder machen mit der Aufgabenteilung. Weil gerade, das ist natürlich einfach herzusagen, der eine bringt das ganze Geld, der andere die ganze Arbeit. Aber sobald dann die Arbeitsleistung geteilt wird zwischen 2 oder mehr Personen, muss man sich auch wirklich einmal und dann regelmäßig hinsetzen und überlegen, ne? Passt das alles? Ist das im Gleichgewicht? Genau. Und das waren so die Voraussetzungen, die ich auch jedem nur empfehlen kann, das genauso zu machen und immer wieder, wie du sagst, sich hinzusetzen und offen zu besprechen.
Machen wir regelmäßig. Also oft haben wir Partnerschaften oder mir fallen ein paar ein, die wir haben, wo dann 4 Leute beteiligt sind, wie jetzt auch bei BMMS. Es ist unglaublich wohltuend, mal 4 Quadranten ans Whiteboard zu schreiben, jeden Namen hinzuschreiben und reinzuschreiben, was derjenige eigentlich tut. Mhm. Ja, und das muss auch ganz offen angesprochen werden, dass das klar ist, was darf man von wem erwarten und was kommt von wem. Die Übung, glaube ich, kann man echt nicht oft genug machen.
Ja, auf jeden Fall. Und parallel, genau, hast du ja gesagt, das haben wir auch gemacht. Wir haben ja mit Fix und Flip weitergemacht, von Eigentumswohnungen uns dann hoch geflippt zu Mehrfamilienhausaufteilern. Sozusagen teilweise haben wir auch zusammengeflippt, ne, in unserer eigenen Gesellschaft, mit euch zusammen, aber teilweise eben auch mit anderen Investoren. Und da war es einfacher, weil da kann man ja mit dem Geld, wie du sagst, rein und wieder raus, ohne eine lange Beteiligungsstruktur irgendwie aufzusetzen. Genau, das haben wir parallel gemacht, aber uns dann sehr fokussiert auf den gemeinsamen Bestandsaufbau. Und nur so konnten wir eben so viele Häuser kaufen zusammen.
So, jetzt erzähl mal, wie ihr das strategisch angegangen seid. Also die Definition des Projektes war, wir haben Eigenkapital. Ich weiß nicht genau, wie viel zu dem Zeitpunkt, aber es war klar, wahrscheinlich ein paar hundert Kilo können wir dann schon irgendwie aufbringen. Wir können darüber 80-100% Finanzierung mit der Bank machen. Also können wir logischerweise für ein paar Millionen Kaufpreise Mehrfamilienhäuser kaufen. Die Aufgabenstellung war eben 8%, zu dem Zeitpunkt ja noch zu kalkulieren mit, weiß ich nicht, 3,5% Bankrate oder so, ja, ein gutes Prozent Zinsen und noch 2% Tilgung irgendwie. Und dann war klar, das wird Berlin und Brandenburg auch irgendwie von den Standorten. Ihr habt das auch heftig gepitcht. Warum Brandenburg? Jetzt erzähl mal, wie ihr da vorgegangen seid. Also was, erstmal Lage und Standort. Ihr habt da so viel gemacht.
Ja, genau. Wir haben uns erstmal Berlin sehr intensiv angeschaut und da auch geflippt in Berlin. Haben dann aber schnell verstanden, dass Berlin sehr gut funktioniert als Fix- und Flip-Standort, weil man eben kurzfristig sehr gut verkaufen kann. Aber aufgrund der steigenden rechtlichen Restriktionen auch gesehen, dass wir im Bestand, zumindest mit unseren gemeinsamen Zielen, auch in Richtung Cashflow, nicht so viel Spaß haben werden. Zumindest nicht mit der
Regulierung, ne? Das ist die rechtliche Rahmenbedingung, die schwer macht, ja.
Ja, genau. Es gab ja einen Mietendeckel, dann jetzt bis heute die Mietpreisbremse und das wird ja zunehmend stärker reguliert. Und dann ist uns natürlich auch in dem Zuge aufgefallen, dass Brandenburg nicht so stark reguliert wird, obwohl es ja direkt Städte gibt, die an der Grenze zu Berlin liegen, was dazu eben führt, heutzutage ja genauso, dass man höhere Mieten legal in Brandenburg nehmen kann, als dann 5 Minuten weiter in Berlin rein, über die Grenze in Berlin. Genau, und deswegen haben wir uns recht schnell dazu entschieden, weiter in Brandenburg uns reinzuarbeiten, um Standorte zu finden, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Und das ist auch als Berliner so. Vielleicht kennt man das auch als München, als Kölner und Co. Es gibt in Brandenburg viele Städte, die kennt man als Berliner gar nicht oder nur irgendwie mal gehört. Aber da war man einfach vorher nicht. Und wir haben uns dann die Mühe gemacht und gesagt, pass auf, wir machen uns eine Liste, wir hatten so ein Dokument, wir haben uns eine Liste und ackern jede potenzielle Stadt in Brandenburg ab, fahren da wirklich hin, sprechen mit den Leuten, gehen besichtigen mit Maklern, setzen uns in die Maklerbüros, sprechen mit denen, versuchen die Standorte zu verstehen. Und das hat monatelang gedauert.
Warum macht man das? Also ich kenne natürlich die Antwort, aber erklär nochmal, warum man das macht, weil das wirklich viele nicht auf dem Schirm haben, was das für einen Unterschied macht.
Das macht den Unterschied, genau. Das erzähle ich ja bis heute in Coachings auch. Wir haben es eben gemacht, um den Bezug zum Standort zu bekommen, um den Standort wirklich zu verstehen und zu für uns zu plausibilisieren, zu ergründen, ob man dort langfristig investieren kann. Wir wollten Standorte finden, die attraktiv waren zu dem Zeitpunkt, wo wir auch uns die Frage gestellt haben, können wir hier in 20 Jahren noch vermieten? Und das haben wir natürlich auch erstmal im Internet alles recherchiert, die ganzen Zahlen, Bevölkerungsprognosen und Co. Aber wir wollten unbedingt vor Ort diesen Eindruck bekommen, der Stadt, ne? Wie lebenswert ist sie? Kommen die Leute nach dem Studium wieder zurück aus Berlin oder bleiben sie in Berlin? Kommen sogar Berliner vielleicht rausgezogen? Wie ist die Anbindung vor Ort? Wie ist die allgemeine eben Stimmung?
Wie erfährt man das? Also man fährt jetzt in so eine Stadt und dann geht man Kaffee trinken, geht beim Makler rein. Was stellt man für Fragen? Was erzählen die Leute? Ihr habt ja wirklich mit Leuten aber an der Haustür gesprochen.
Ja, genau. Was wir gemacht haben, ist, wir haben immer Besichtigungen vereinbart in der jeweiligen Stadt, uns Angebote rausgesucht bei Maklern. Dann mit dem Makler natürlich besichtigt, gesprochen, mit dem Makler danach gesprochen, uns Kaffee getrunken. Auf jeden Fall Fragen gestellt. Sagen Sie, wir sind aus Berlin, wir sind neu hier. Wie funktioniert der Standort hier? Wo sind die guten Lagen, wo sind die schlechten? Wie ist die Vermietungssituation hier? Wie viel bekommen Sie gerade an Miete bei Neuvermietung? Welchen Standard müssen Sie schaffen in der Wohnung, ne, als Eigentümer, um jetzt hier gut vermieten zu können? Um genau das zu verstehen, weil es gibt an jedem Standort Mikrolagen und auch natürlich innerhalb der Standorte verschiedene Lagen, wo es einfach Sweet Spots gibt, ne, wo man vielleicht einen bestimmten Sanierungsstandard schaffen muss, der nicht so mega hochwertig ist, um dann eine gute Miete zu bekommen. Und in anderen Städten gibt es zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften, die haben sehr viele Wohnungen gebaut, gekauft, städtische Gesellschaften, kommunale, dann saniert und sehr günstig und eben fair vermietet, was ja gut ist, was aber dazu führt, dass man viel Geld investieren muss teilweise in die Renovierung, Sanierung der Wohnung, um dann 6-7 Euro zu bekommen an dem Standort. Und das waren, ne, zum Beispiel dann die wirtschaftlichen Faktoren, die uns dazu bewogen haben, uns gegen bestimmte Standorte zu entscheiden. Und an anderen Standorten war das wirtschaftlich eben genau das Gegenteil. Plus das Gefühl war eben geil. Ne? Es gibt ja die geheime Stadt in Brandenburg. Und daneben, neben der geheimen Stadt, gibt es noch eine andere Stadt, die ist auch geheim, sonst wüsste man, wo die geheime Stadt ist. Und wir haben an einem also an mehreren Tagen beide Städte versucht zu verstehen und eben dort besichtigt. In der einen Stadt ist es so, da redet man mit Leuten auf der Straße und da stellen wir genau die Fragen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wohnen Sie gerne hier? Wo gehen Sie einkaufen? Was machen Sie in der Freizeit? Pendeln Sie nach Berlin rein oder nicht? Ne? Wo arbeiten die Leute hier? Gehen die Leute hier studieren und kommen zurück? Kommen Berliner hierher? Das waren die Fragen, die wir gestellt haben. Und die haben uns dann einfach unisono gesagt, die Stadt ist richtig geil. Wir leben hier gerne, die Leute kommen zurück. Das war so lebenswert in der Stadt. Und 10 Minuten, 15 Minuten weiter die andere Stadt, das genaue Gegenteil. Auf der Karte total ähnlich, Öffi-Anbindung, Autobahn, alles gleich eigentlich. Sogar noch näher an Berlin als die andere Stadt. Und da war genau das Gegenteil. Die Leute haben uns wirklich gesagt, auf der Straße, als wir diese Frage gestellt haben, boah, nee, eigentlich will ich hier gar nicht wohnen, aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. So sinngemäß. Und dann haben wir verstanden, nee, da wollen wir nicht investieren zum Beispiel, und dann haben wir uns für die geheime Stadt entschieden. Und so ging das dann über Monate, bis wir dann eben die verschiedenen Standorte uns für uns identifiziert haben, wo wir investieren wollen.
Also das sind, also ist immer ein Running Gag mit der geheimen Stadt. Mittlerweile, glaube ich, wer uns aufmerksam zuhört, weiß auch schon, was das für eine Stadt ist. Aber es ist nicht so, dass da das Gold an den Bäumen hängt quasi. Aber
schreibt's in die Kommentare.
Genau, wer es weiß, schreibt's in die Kommentare. Wir haben um Berlin rum mit einem Fahrradius von 60 Minuten ungefähr. Ne? Also eine Stunde. Da gibt's Städte wie Eberswalde, Nauen, Bernau, was näher dran ist und eine noch bessere Lage sozusagen ist. Fürstenwalde, was habe ich vergessen? Also natürlich die geheime Stadt, die ich jetzt bewusst nicht aufgezählt habe. Joachimsthal, Weltmetropole, ja, das ist ein Satellit von Eberswalde, was ein Satellit von Berlin ist, also der Satellit vom Satellit. Aber ihr habt die Standorte. Also wirklich, monatelang mit Autos hingefahren, mit so vielen Leuten gesprochen, das hat einen brutalen Unterschied gemacht. Nachher in der Akquise natürlich auch, was man da alles wusste mit Mikrolagen und so weiter. Aber ihr habt so hart gut quasi gepitcht, immer mehr, also in den Folgewochen. Und wir wussten ja irgendwann sehr, sehr genau, was für Mieterwartungen kann man haben, wie gut sind die einzelnen Standorte wirklich. Jetzt lass mich noch mal verstehen, ob die... Also wir hatten auch einfach eine gute Portion Glück dabei. Ich will es nicht so sagen, dass das alles super strategisch geplant war von uns Vieren. Aber die Mietentwicklung in diesen Lagen, der erweiterte Speckgürtel von Berlin, sage ich mal, die war brutal. Du hast gerade angesprochen, die Mietregulierung in Berlin, das hat viele Leute rausgedrückt. Man hat auch schon gesehen in diesen Städterankings, da gab es diesen Dynamikrang. Und diese Städte, das waren im Städteranking, würde man sagen, D-Lagen. Fast, ne? Ja. C bis D lagen, die waren weit, weit unten in der Liste. Aber der Dynamikrang, die aktuelle Veränderung, da waren sie sehr weit oben von 400 Landkreisen in den Top 100. Was komisch war, weil sie eigentlich auf Platz 350 waren oder so, ne? Und das war, man konnte es in den Daten irgendwie schon ein bisschen sehen. Es hat sich brutal bestätigt, können wir gleich noch was dazu sagen, dass das so ist. Aber habt ihr das gespürt, dass da irgendwie wie so Mini-Aufschwung jetzt ist im Umland Berlin?
Also wie gesagt, in manchen Städten ja, in manchen nein. Genau danach haben wir gesucht im Prinzip. Wir haben genau nach diesen Städten gesucht, wo die Leute einfach hinziehen wollen, aus Berlin auch, weil wir gemerkt haben eben, dass die Mieten aus Berlin rausdrücken, also die Mieter aus Berlin rausdrücken. Und genau diese Städte haben wir gesucht. Aber man muss auch eine andere Dimension da reinbringen. Wir haben natürlich auch erkannt, dass Risiko dazu gehört, ne, wenn man in solchen kleineren Städten investiert. Und deswegen haben wir uns von vornherein gesagt, je weiter weg die Stadt von Berlin ist, je kleiner, je unsicherer, desto zentraler wollen wir kaufen. Mhm. Das heißt, wie du sagst, in Bernau zum Beispiel, bei Berlin direkt wirklich an der Grenze, man fährt quasi aus Berlin raus und merkt kaum, dass man dann in Bernau ist, haben wir auch am Stadtrand gekauft, weil wir wussten, das ist einfach so eine safe Stadt. Da wird's, das hat sich bestätigt, super sicher werden. Aber je weiter wir rausgefahren sind, desto zentraler wollten wir kaufen. Zum Beispiel, ne, Joachimsthal am Bahnhof direkt, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht irgendwo am Rand kaufen. Wir wollen da kaufen, wo die Leute nach Berlin reinpendeln oder eben rauspendeln, je nachdem. Und das hat sich bestätigt bis heute. Ne? Wir haben wirklich da Mieter, die sozusagen aus Berlin rausziehen, weil sie sagen, sie sind super schnell am Bahnhof und können dann direkt nach Berlin über Eberswalde reinfahren.
Waren die, ich glaube, viele sind, wenn sie das machen, also Stefan und ich haben das ganz am Anfang auch mal gemacht, in Heidenheim und in Ludwigsburg, glaube ich, ja. Wir haben dann auch im Auto eine GoPro montiert und sind die Wohngebiete abgefahren, weil da war das mit Google noch nicht ganz so leicht, alles zu erkennen. Einfach, dass wir vor Ort Material hatten, wenn wir quasi jetzt dann ein Objekt bekommen, dass wir dann den Straßenzug uns angucken können, die Mikrolage angucken können und wirklich nochmal erinnern können, wo wir waren. Da haben wir auch dann schon mit Leuten ein bisschen gesprochen. Also der Wert dessen ist wirklich, wirklich krass. Sind die Leute immer freundlich? Oder was habt ihr da erlebt? Also kannst du da einfach hingehen und an der Tür fragen, hey, wohnen Sie hier gerne? Und die freuen sich immer alle, oder?
Naja, also wir haben es ja auch schnell übrigens verbunden mit der Akquise. Wir haben ja auch schnell erkannt, wenn wir mit den Leuten reden, dann können wir auch gleich Akquise machen. Und ich habe ja auch vorher schon vor unserer Partnerschaft in Berlin mit Flyern gearbeitet und habe da auch schon irgendwie tausende Flyer verteilt. Und die haben wir dann verwendet, also umgestaltet und für unsere Akquise verwendet bei den Gesprächen. Und die Leute, also das war natürlich eine Übungsfrage, ne? Am Anfang erkläre ich auch in meinem Webinar bei Immocation, dann tiefer, tiefgreifender. Aber am Anfang sind die Leute super skeptisch. Du weißt ja bestimmt auch noch, ne? Man kommt da irgendwie auf die Leute zu, random, und dann gucken die erstmal skeptisch. Und ich habe mir dann angewöhnt, selber immer die Hände hochzumachen, so sinngemäß, ne? Ich habe keine Waffen. Ich habe immer gesagt, hallo, mein Name ist Martin Groschewski, keine Sorge, ich will nichts verkaufen. Ich habe nur eine Frage, ich will Immobilien kaufen hier bei Ihnen in der Umgebung. Können Sie mir sagen, etwas über die Stadt, wohnen Sie gerne hier und wo gehen Sie einkaufen und so weiter? Und ich erinnere mich schon, dass so etwa, ich würde sagen, 70-80% der Leute, die wir dann gefragt haben, super offen und nett waren schon im Laufe des Gesprächs, was ja dann in der Regel auch nicht ewig dauern muss, ne? Das dauert dann so 2, 3, maximal 5 Minuten. Und dann, wenn man eben diesen Opener macht, hey, ich bin kein Verkäufer, will nichts verkaufen, ich bin kein böser Mensch, ich will einfach nur etwas fragen. Wobei wahrscheinlich alle bösen Menschen von sich sagen, ich bin kein böser Mensch. Also du weißt, was ich meine. Genau, dann werden sie schnell offen und nehmen sich die Zeit, das auch zu besprechen. Und das haben wir dann eben auch genutzt und die Flyer dann übergeben, ne, persönlich. Und gesagt, passen Sie auf, okay, und wenn Sie mal verkaufen möchten oder von jemandem hören, dann hier unser Flyer, melden Sie sich bei uns und wir zahlen Ihnen gerne eine Tippgeher-Provision.
Ah ja, okay. Und die anderen 20% haben euch vom Hof gejagt?
Ja, also sinngemäß entweder abgewiegelt und abgeblockt, weil sie keine Zeit oder keinen Bock hatten. Teilweise, also einige wenige waren auch schon super unfreundlich und waren sehr investorenfeindlich und haben den Braten gerochen, dass wir halt investieren möchten und waren dann schon sehr investorenfeindlich und haben uns dann, ne, so sinngemäß beschimpft, nee, Berliner, bleiben Sie mal in Berlin und kommen Sie nicht her, ne? Sie zerstören jetzt hier unsere schöne Stadt. Das habe ich auch erlebt, mehrfach, aber das war wirklich die Ausnahme.
Ja.
Aber das ist halt, da muss man einfach durch. Das empfehle ich auch jedem, ne? Wenn man sich mit der Stadt beschäftigt, genauso wie ihr mit der GoPro, auch eine super geile Idee, höre ich zum ersten Mal tatsächlich, muss man auf jeden Fall hinfahren, mit Leuten reden, sich ein dickes Fell einfach aneignen, anentwickeln und rein in die Gespräche und die Informationen bekommen.
Also das war, wir wollten ja dann auch schnell viel und mehr kaufen und das war auch ein, dann wie du schon sagst, monatelanger Prozess, wie ihr da Brandenburg unsicher gemacht habt, da zehrt ihr heute von wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall.
Aber ich möchte nur auch ermutigen, wer jetzt sagt, hey, ich will 1, 2 Wohnungen zur Altersvorsorge kaufen, das kann man auch in kleinerem Maßstab machen und so war das auch, wo ich meine erste Wohnung gekauft habe. Aber ein bisschen Fleißarbeit gehört einfach dazu, weil Immobilien zu glauben, man kann das nur hinterm Laptop machen, das wird der Sache Immobilie einfach nicht gerecht. Also du kannst ja heute dann, kannst du KI fragen, jetzt gib mir mal über den Standort die Prognosen und das und sell und jenes und alles, aber fahr durch die Wohngebiete, geh mal in 1, 2 Cafés, du kannst es ja verbinden mit 2, 3 Besichtigungen, das kann ein Immobilientag am Wochenende sein, von diesen Tagen machst du über ein paar Wochen, Monate verteilt, machst du ein paar von diesen Tagen. Du lernst diese Stadt, war Wahnsinn. Also kennt jeder, der einen Städtetrip macht zum Urlaub und sagt, okay, ich laufe jetzt mal durch eine große Stadt 8 Stunden, da hast du keine Chance, logischerweise die ganze Stadt kennenzulernen. Aber irgendein Feeling hast du danach schon dafür. Wenn du jetzt vorstellst, machst du in einer viel kleineren Stadt vielleicht noch, also nicht in der Weltmetropole, weil du gerade Barcelona besuchst, sondern in Fürstenwalde oder Eberswalde. Und das machst du ein paar Tage in Folge, gehst noch nicht wieder, kriegst schon ein relativ gutes Gefühl, dass dich deutlich unterscheidet nachher in der Akquise von vielen anderen Interessenten, was man wirklich gut nutzen kann.
Vor allem kann man das gut verbinden, ne, finde ich. Man kann ja irgendwie den Partner, die Partnerin nehmen, Kinder, weiß ich nicht, Hund und spazieren gehen. Umso cooler, wenn man irgendwie die Familie dabei hat und einen Hund, dann sind die Leute wahrscheinlich noch freundlicher und offener.
Das heißt, sollte kann man das vorher transparent der Familie sagen, was die Nummer hier wird? Und passiert das dann zufällig? Ach, ich unterhalte mich mal mit dem ganz kurz.
Genau, stell dir vor, Schatz, lass uns mal spazieren fahren nach Eberswalde. Ja. Zufällig auf dem Spaziergang rede ich einmal mit jedem, den ich sehe.
Genau.
Ja, genau, aber das will ich auch unterstreichen. Das ist wirklich der Unterschied, ne? Weil unsere Strategie war und ist ja, mehr Familienhäusern, aber auch Wohnungen, würde ich ja genauso sagen, Wohnungen zu kaufen im Underrent, also wo die Miete deutlich unter der aktuell erziehbaren Marktmiete liegt, die bewohnt sind, aber mit etwas Instandhaltungsrückstau, also liebebedürftig. Und das ist ein Riesenunterschied, auch eben, wenn jemand ein, zwei, drei Wohnungen kaufen will, finde ich. Wenn man einen Standort findet, sich damit beschäftigt und diesen Sweet Spot findet, wo man sagt, okay, ich kaufe eine Wohnung, die ist jetzt für 6 Euro vermietet, kriege sie aber dafür sehr günstig eingekauft und weiß, dass ich jetzt bei Neuvermietung genau für diese Wohnung, wenn ich so und so viel Geld reinstecken muss, 9 Euro bekomme und glaube sehr an die Entwicklung aufgrund der Parameter, die ich hier im Internet gesehen habe und der Recherche vor Ort, dass die Mieten weiter steigen werden. Das macht den krassen Unterschied. Das ist ja bei uns an allen Standorten genauso, ne? Wir haben es genauso gemacht in Mehrfamilienhäusern und haben dann eben die Städte für uns gefunden. Klar war auch Glück dabei, logischerweise. Auch Mut, aber auch eben viel Recherche, würde ich sagen. Um zu sagen, wir kaufen im Underrent, wissen jetzt schon, dass wir die Miete bekommen und glauben aufgrund der und der Gründe sehr daran, dass die Mieten weiter steigen werden, was sie eigentlich an jedem Standort, wo wir investiert sind, ausnahmslos getan haben.
Ja, ja, also genau, das haben wir auch schon oft erzählt, aber der Unterschied ist schon krass. Wir haben damals, 21
glaube ich.
21, ich meine mich zu erinnern, dass da drin stand, unsere Zielmiete ist 8,50 Euro auf den Quadratmeter. Also würden wir neu vermieten in Eberswalde eine Wohnung, wir haben dann dort 3 Häuser gekauft, würden wir dort eine Wohnung neu vermieten, also beim Ankauf dieser 3 Häuser haben wir gesagt, würden wir sie für 8,50 Euro vermietet kriegen. Was war jetzt unsere letzte Neuvermietung?
Wir bekommen aktuell so etwa 11 bis 13 Euro, also im Schnitt 12 Euro, je nach Wohnungslage und Größe.
Und für uns hätte es sich gerechnet bei 8,50 Euro.
Bei den Sanierungskosten, die wir damals eingeplant haben.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also die was schlechter gelaufen ist, wie viel Geld die Sanierungen gekostet haben. Was besser gelaufen ist, deutlich besser, ist die Mietentwicklung, was das auf jeden Fall überkompensiert. Aber und diese Entwicklung, wir haben ja auch einen Immobilienbestand in NRW, wir auch zusammen. Wir haben in Bayern auch einen Immobilienbestand, der Stefan und ich, zusammen mit einem anderen Partner, dem Roti. Mhm. Da ist überall auch Mietentwicklung, natürlich auch in Bayern und so, aber ich weiß nicht, warum das da so, vielleicht auch wirklich weil wir die Objekte jetzt wirklich gut saniert haben und wirklich viel in die Entwicklung gesteckt haben, muss man fairerweise sagen, in NRW die Immobilien haben wir nicht so stark entwickelt und die in München lassen wir eigentlich, also nicht in München, aber in Bayern, teilweise in München, die lassen wir eigentlich nur liegen. Aber der Sprung in der Miete auf den ganzen Bestand gesehen auch, ist Wahnsinn in der BMMS. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß nicht genau, aber vielleicht haben wir die auf dem Gesamtbestand verdoppelt die Miete in den 5 Jahren oder so, ne? Ich glaube, sowas
ja, in die Richtung geht's auf jeden Fall. Wir haben natürlich, wie du sagst, auch die Sanierungskosten überschritten, aber teilweise auch bewusst, teilweise unbewusst, aber teilweise größtenteils auch bewusst, weil wir eben gesagt haben und gesehen haben, wenn wir jetzt die Häuser schöner machen, dann kriegen wir nicht nur 8 Euro oder 8,50 Euro, 9 Euro, sondern dann 12 Euro, weil das eben anspruchsvollere Mieter auch sind, ne? Die in einer guten Lage da wohnen wollen, die aus Berlin kommen. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden, Balkone anzubauen und eben den Eingangsbereich schöner zu gestalten, die Fassaden zu reinigen und. Das kostet Geld, aber in der Summe hat sich das eben gelohnt, weil wir dann statt 8,50 Euro, 9 Euro dann eben 11, 12 Euro jetzt bekommen, wo natürlich auch die allgemeine Marktentwicklung, ne, reingespielt hat, muss man ja auch sagen.
Ja. Ja, ja, also jetzt muss ich doch ganz kurz mich interessieren, dann immer die Zahlen. Ich gucke jetzt in die Bestandsliste, wir aktualisieren das noch, wir machen bald ein Portfolio-Update, deswegen ist die Zahl mit Sicherheit veraltet. Wahrscheinlich vom letzten Mal, aber jetzt gucke ich trotzdem. Wir haben auf die Brandenburg Immobilien eine Bankrate pro Jahr von 284.000 Euro. Und die hatten wir ja sozusagen beim Kauf weitestgehend. Stimmt nicht ganz, weil wir Nachbeleihung haben und so, deswegen, ne, so. Aber sagen wir mal knapp 300.000 Euro Bankrate. Und dann haben wir die Immobilien gekauft die Zahl kann ich jetzt nicht so leicht rausfinden, aber vielleicht eine Miete von, weiß ich nicht, 400.000 Euro.
Was? Auf jeden Fall, genau, höher als die Bankrate, aber jetzt nicht so mega
viel. Bisschen höher als die Bankrate, aber da bleibt dann nichts übrig, was du wirklich rausziehen kannst, weil du musst ja Rücklagen und so weiter. Dann hast du den Effekt, du steckst von außen Geld rein, deswegen steht die GmbH schlechter da und es dauert noch länger, bis du was rausziehen kannst, aber jetzt nur den Vergleich. Und jetzt ist heute die aktuelle Miete bei 770.000 Euro. Und die Miete, würden wir jetzt heute alles neu vermietet haben, ist bei 1 Million.
Ja.
Und das, da sind zwei Effekte drin, nämlich zum einen die wirklich extrem positive Entwicklung des Speckgürtels Berlin, die uns da mit Sicherheit sehr in die Karten gespielt hat, und ein krasser Job von euch, die Immobilien wirklich zu entwickeln. Und das, das macht einfach wirklich große Freude bei langfristig festgeschriebenen Zinsen. Okay, bevor wir ins Portfolio-Update abdriften, erzähl mal vom Akquise. Irgendeine Geschichte, das ist immer so interessant und unvorstellbar für Leute, die das nicht erlebt haben. Irgendeine, du klingelst irgendwo und nachher hast du den Mega-Deal auf dem Tisch. Passiert sowas?
Ja, also ja, auf jeden Fall. So haben wir unser erstes Mehrfamilienhaus zusammen gekauft. Da sind wir auch durch die geheime Stadt übrigens getingelt. Mit den Flyern haben Leute angesprochen. Dann auch schon bewusst her für die Akquise. Dann wussten wir ja schon, dass wir da investieren möchten.
Das erste war nicht das Beste an der Kirche dran, ne? Sondern das andere, wo wir DG-Ausbau ewig diskutieren.
Genau, exakt. Das war das erste.
Ja,
genau,
ja,
okay. Wo wir uns gefragt haben, ob wir das heute noch so kaufen würden. Ne? Ja. Aber genau, das war auf jeden Fall das erste. Da sind wir durch eine Wohnsiedlung gelaufen, dieser Stadt, mit Einfamilienhäusern, weil wir natürlich auch einen Ausschlag erhalten haben zu dem Zeitpunkt nach Fix und Flip Einfamilienhäusern, die wir kaufen konnten, und haben da Leute angesprochen. Da war eine Dame, die hat gerade ausgepackt, ihre Einkäufe aus dem Auto ausgepackt, auf dem Parkplatz, also im Privatparkplatz. Da sind wir einfach wieder hingelaufen, hey, ne, wir sind Bodo und Martin, keine Sorge, keine Angst, wir wollen nur ein paar Fragen stellen. Und dann haben wir den Flyer übergeben, sind weitergelaufen und hat sie gesagt, ach, wissen Sie, was mir gerade einfällt? In der Innenstadt, im Zentrum, neben meiner Gewerbefläche, sie war Gewerbetreibende, neben meiner Gewerbefläche, habe ich gehört, will der Eigentümer sein Mehrfamilienhaus verkaufen. Ich weiß nicht, ob das auch für Sie interessant ist. Da haben wir gesagt, ne, okay, wo sind Sie sofort hingefahren? Dann ins Zentrum, zu der Einkaufsstraße. Und dann haben wir, wollten wir gerade Mieter rausklingeln aus dem Mehrfamilienhaus, da kamen aber schon die Mieter uns entgegen. Die kamen gerade zufälligerweise raus. Und die haben wir angesprochen und gesagt, passen Sie auf, wissen Sie was davon, dass Ihr Haus verkauft werden soll? Einfach ganz, ganz offen. Weiß nicht, ob man das so machen sollte, ob das eigentlich mal so gut fand, aber wir haben es einmal gefragt. Und dann haben die haben auch nicht so perfekt Deutsch gesprochen, haben gesagt, nee, wissen wir nicht, keine Ahnung. Dann haben wir gesagt, okay, können Sie uns dann einfach einen Kontakt herstellen zu Ihrem Eigentümer, ne, des Hauses? Haben Sie einen Kontakt? Und dann hat sie, die Dame, ich glaube, sie hat sogar den Eigentümer einfach selber direkt angerufen und gefragt, ne, hey, ist es okay, wenn ich den Kontakt rausgebe? Er hat ja gesagt und zufälligerweise wohnte er zwei Straßen weiter in derselben Stadt. Und so kam es dann, dass wir sofort hingefahren sind, ne, eine Minute weiter weg, und in seinem Garten saßen, eines auch Mehrfamilienhauses, wo er selber eine Wohnung bewohnte, und eben über diesen Deal verhandelt haben. Leider war da schon ein Makler beauftragt und er war so fair, um zu sagen, dass wir den Makler auch zum Teil bezahlen sollen. Aber so kamen wir dann daran, zumindest provisionsvergünstigter dieses Haus zu kaufen, und haben es dann wirklich gekauft zusammen.
Also der Makler war schon beauftragt, deswegen nur provisionsvergünstigt, nicht provisionsfrei. Und haben wir dadurch einen besseren Deal gemacht, dass wir jetzt quasi, wenn man so will, off-market da rangekommen sind?
Also ich denke schon, ja, weil erstens haben wir Provision gespart und zweitens haben wir uns, das war ein Makler, ein namhafter Makler, die immer ein Mieterverfahren machen, eigentlich auch in der Stadt bis heute. Das heißt, wir haben mit dem Eigentümer direkt gesprochen und haben, denke ich, so sehr wahrscheinlich ein Mieterverfahren umgangen, weil das war sehr am Anfang noch der Beauftragung. Und der Eigentümer brauchte das Geld schnell, das war auch seine Motivation, um einen anderen Brandschaden zu bezahlen. Genau, und so glaube ich schon, dass wir einen besseren Deal gemacht haben, weil er einfach nicht warten musste oder warten wollte, kein Mieterverfahren eingegangen ist, wir haben ein bisschen weniger Provi bezahlt, ja.
Ist auch in jeder Marktphase, also heute ist ja, kommt man oft noch um Bieterverfahren drumherum. Kann gut sein, dass man auch ein bisschen Verhandlungsspielraum hat. Aber ein direkter Zugang zum Eigentümer auf einer Vertrauensbasis ist natürlich unfassbar wertvoll. Ist was, was die Makler gerne verhindern wollen, oft, aber ist unfassbar wertvoll. Ich erinnere mich auch an eine Geschichte in München, das hätte fast geklappt, es war ganz knapp, wir hätten unfassbar günstig ein Mehrfamilienhaus in München kaufen können. Das war auch eine Klingelaktion. Ich habe immer dieses Haus gesehen, dass das so schlecht renoviert war. Und dann habe ich auch den Mietern ich würde gerne von Immocation und würde gerne ein Video machen und so. Dann habe ich den Kontakt bekommen von der Vermieterin, von der Eigentümerin. Und die war, die habe ich zum Kaffee getroffen und die war einfach nur froh, dass jemand mit ihr mal redet. Die sagt plötzlich, also, dass sie jetzt gerade, dass wir jetzt hier ins Gespräch kommen, ist ja Wahnsinn, weil ich habe das relativ frisch geerbt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sanierungsrückstau, ich habe keine Ahnung. Und ich habe überhaupt nicht darüber gesprochen, dieses Haus überhaupt zu kaufen. Ich habe nur mit deren Plan gemacht, was sie jetzt tun muss, damit dieses Haus wieder auf Vordermann kommt, wie ich ihr helfen kann, damit das alles funktioniert. Ich kam von selber auf die Idee, irgendwann sagt, kaufen Sie das Haus doch. Und dann war man sich schon handelseinig und quasi 4 Wochen vorm Notar oder also man hätte jetzt, es war alles klar, wir machen das, es wäre ein sensationeller Deal gewesen, hat sie irgendein Family Office von der Seite angepitcht und das Doppelte geboten. Und die hat mich angerufen, das war ein langes Gespräch, die hat sich bei mir so lange entschuldigt und gesagt, sie weiß das zu dem Preis, wir würden das nicht machen und sie versteht uns und was wir da reinstecken würden und sie wird es uns voll gern geben, aber das Doppelte, ja. Ich habe gesagt, alles gut, ich verstehe es, ist gut,
aber machen krass. Sie das,
ja. So, aber es ist wirklich, es macht einen Riesenunterschied, wenn man dieses Vertrauensverhältnis hat.
Ja. Wobei ich auch nochmal herausstellen will, dass wir für uns schnell erkannt haben, dass wir so nicht skalieren können, ne, mit in dem, was wir gemacht haben. Das heißt, wir haben dann auch schnell erkannt, dass Makler unsere Freunde sind. Und eben an dem Standort dann auch zum Beispiel einen Makler dann kennengelernt per Du, super vernetzt vor Ort, kennen selber Gott und die Welt vor Ort, alle Eigentümer. Und der hat uns dann die weiteren Mehrfamilienhäuser gebracht, ne, die auch extrem günstig waren, die wir extrem günstig angekauft haben, wo wir die Provision gerne bezahlt haben. Also genau, wir haben dann erkannt, dass wir skalieren wollen und können, vor allem an mehreren Standorten über Maklerkontakte.
Ja, wo kam das Haus her, was so nah bei der Kirche steht?
Über diesen Makler. Über
den Makler, ja. Genau. Also das, glaube ich, auch ganz wichtiger Hinweis, dass der Next Step logischerweise ist, dass man das dann skaliert. Und wenn du diese Art von Vertrauensverhältnis zu einem Makler hast, der wieder so gut vernetzt ist, dass er so viel Vertrauensverhältnis zu ganz vielen Eigentümern hat, kommst du dann so halt auch an gute Deals. Und wenn man schneller skalieren will, braucht man ein Maklernetzwerk. Ne? Das sagen wir immer wieder. Aber trotzdem nochmal, wenn ihr euch auf den Weg macht, auch zur ersten Wohnung oder so, das hört sich abstrus an und wieso sollte man so viel Zeit investieren und es lohnt sich, ihr versteht den Standort, ihr macht Kontakte, ihr kommt wahrscheinlich an einen besseren Deal ran und habt nachher ein richtig gutes Gefühl und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr kauft jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine kleine Wohnung und macht diese Aktion dann ein bisschen, das ist nicht so viel Arbeit, wie es sich anhört und macht halt schon einen Unterschied nach einem Vermögensaufbau.
Ist halt Initialaufwand, ne? Also man muss Initialaufwand reinstecken und das lohnt sich auf jeden Fall in den Long Run. Wenn man weiter Wohnung kauft, auch nur eine alle 2 Jahre zum Beispiel, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, am Anfang diesen Standard zu verstehen.
Ja. Okay, so, fast forward. Wir haben den Immobilienbestand gemeinsam dann aufgebaut auf die gerade genannten Einheiten und Miethöhlen und so weiter. Wie geht jetzt die Martin-Groszewski-Reise weiter? Also es kommt 2022 ein Zinsschock und mir tut das bis heute unglaublich leid, speziell für euch, wo ihr gerade auch, also wir haben zusammen einen Bestand, in dem Bestand haben wir die Zinsen langfristig festgeschrieben. Der Zinsschock kam, das hat die BMMS nicht interessiert, weil eher sogar positiv beeinflusst, weil die Mieten weiter gestiegen sind. Ihr habt aber nebenbei als eben sehr erfolgreiche, talentierte Immobilienunternehmer auch Projekte angefangen, wo ihr gerade wirklich auch im Ankauf wart, im Skalieren wart und das waren dann auch harte Jahre, die dann jetzt kamen, ne? Wo einfach plötzlich der Verkauf sehr viel schwieriger wurde.
Auf jeden Fall. Also was ich noch kurz herausstellen will zum Bestand, das hätten wir auch so nicht geschafft ohne unser Akquise-Team. Ne? Also danke an dieser Stelle auch an unser Akquise-Team. Ja, weil wir haben irgendwann für uns eben festgestellt, dass wir über Makler skalieren wollen und können und dann aber gesagt, okay, das können wir zeitlich nicht schaffen. Da hast du ja damals einen Aufruf gemacht über Instagram, weiß ich noch, und da haben sich knapp 35 Leute bei mir gemeldet, die Bock hatten, mit uns Akquise zu machen in Brandenburg. Daraus sind dann 12 übrig geblieben. Wir haben ja einen Kickoff gemacht am Independence Day, 4.7.20. Und dann sind da schnell nur noch 3 übrig geblieben. Da kam einer dazu, also ein Kernteam von 4 Leuten, die uns massiv unterstützt haben bei der Akquise, die bis heute teilweise unser System kopiert haben, also abgesprochen und auch genauso gewollt und die jeder für sich sehr erfolgreich geworden sind bis heute. Aber sie haben uns eben ermöglicht, auch so zu wachsen, ne, über Makler, weil die haben dann diese Strategie mit den Maklern an verschiedenen Standorten sozusagen für uns skaliert und in unserem Namen, im BMMS-Namen an den Standorten Makler kennengelernt und das Thema skaliert.
Also du hast vollkommen recht, ich habe das auch gerade nur rausgelassen, weil ich wollte wirklich über die Anfänge sprechen, damit das jeder für sich mitnehmen kann, der das jetzt in einem wahrscheinlich eher üblicheren Maßstab macht und sagt, ich will vielleicht 5 Wohnungen kaufen, dann mal 1 oder 2 Mehrfamilienhäuser. Aber du hast vollkommen recht, das, was wir dann mit den 180 Wohneinheiten in relativ kurzer Zeit wirklich kaufen wollten. Und nochmal, das ist auch, es gibt Leute, die machen das noch viel krasser und die kaufen dann in der Zeit 1000 Wohneinheiten und alles, ne? Also das soll jetzt hier nicht klingen, als ob wir das jetzt super geil gemacht hätten und Anzahl Einheiten ist sowieso kein Maßstab und so. Aber diese Sprünge hätten wir dann ohne das Akquise-Team eben auch nicht machen können, weil das auch ganz schnell euren Schreibtisch zu voll gemacht hat quasi,
ja. Genau. Aber wie du zu Recht sagst, also dann kam die Zinswende, weil wir haben parallel auch selber Bestand ein bisschen weiter aufgebaut, zu zweit, aber sehr wenig. Wir haben uns ja im Bestand komplett mit euch auf die BMS fokussiert, parallel aber das Handelsgeschäft weiter betrieben, zu zweit. Also mit euch zum Teil auch mit den Wohnungen, haben aber angefangen, dann schnell Mehrfamilienhäuser zu kaufen mit anderen Investoren zusammen, die wir eben aufgeteilt haben oder wo wir Kurzfassung versucht haben, den Wert zu heben und dann schnell in den Verkauf zu gehen und teilweise Häuser global wieder verkauft haben, ohne Aufteilung und teilweise in die Aufteilung gegangen sind, um einzelne Einheiten zu verkaufen. Und wir haben da, denke ich, retrospektiv 2 Fehler gemacht. Wir haben das zu schnell skaliert und skalieren wollen und auch zu dezentral investiert. Also dann nicht mehr nur in Berlin und Brandenburg, sondern eigentlich deutschlandweit, also vor allem dann ein Projekt in Bayern, in NRW, weil wir dann auch vor Ort, ne, eine Struktur aufgebaut haben. Genau, und dann, das wäre alles super gut gegangen, weil wir haben die Deals aus unserer Sicht bis heute auch sehr gut angekauft. Wir haben auch Grundstücke angekauft, die wir entwickeln wollten und weiterverkaufen wollten. Das war aus unserer Sicht alles gut angekauft und dann kam die Zinswende. Und wir waren genau mittendrin, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt das für uns größte Volumen angekauft hatten, was wir gerade dann gekauft haben, kurz vor der Zinswende. Das war einfach super Bad Timing, die wir so nicht antizipiert haben. Und dann fielen die Preise natürlich. Dann fielen die Preise, weil logischerweise die Zinsen gestiegen sind. Die Renditeerwartungen der Kapitalanleger sind auch logischerweise nach oben gegangen. Das heißt, die Verkaufspreise sind gesunken. Genau, und das hat dazu geführt, dass wir schon ins Schwimmen geraten sind mit der Projektentwicklung zu der Zeit. Das heißt, dass wir zum Teil eben schnell verkauft haben mit zu günstigen Preisen, um einfach nur rauszukommen aus den Projekten, ne, ohne Gewinn. Da gab es auch 2 Projekte, wo wir leicht Verlust gemacht haben. Und da gibt es auch 2 Projekte, Grundstücksprojekte, die wir bis heute mitführen. Die wir eben bis heute.
Und Grundstücke sind auch das Allerbitterste gewesen, ne?
Genau, da haben wir natürlich auch Grundstücke gekauft. Also, genau, natürlich haben wir wahrscheinlich oder sehr sicher auch Fehler gemacht. Dazu stehen wir auch als Unternehmer. Wir sind Unternehmer, um Fehler zu machen, daraus zu lernen. Baden bis heute diese Fehler aus, stehen auch dazu, aber sind schon mit dem blauen Auge rausgekommen und machen das ja auch weiter, weil es ja auch Spaß macht und ja, wir für uns schon gestärkt da rausgehen und vor allem, wenn die Geschichte ganz abgewickelt ist, freuen wir uns schon darauf, da weiterzumachen. Auch gemeinsam übrigens, ne? Das ist ja dann die weitere Perspektive.
Ja, genau, über die wir jetzt gleich auch noch sprechen und möchte das nochmal kurz unterstreichen, nur die, dass sich das jeder klar macht. Also ihr seid ganz, ganz tolle Immobilienunternehmer. Macht das in der Sache, ich weiß, ist einfach hochprofessionell und super gut und das war eine echt harte Zeit, ihr musstet echt gute Winkelzüge machen, um da gut rauszukommen, das ist euch super gelungen, dass man da quasi sich nicht durch das Überheben, was man zu einer gewissen Zeit gemacht hat, dass man da dann nicht auf der Strecke bleibt, was ja vielen, vielen anderen passiert ist in dieser Zeit und du sagst gerade, ihr konntet es nicht antizipieren, also es konnte ja niemand und es ist so, also jetzt, wir machen jetzt ja auch gerade noch wieder viel Aufteiler und Sachen und man muss schon sehr genau überlegen, gerade mit diesen Zinsen, wie die sich entwickeln können und was das für einen Impact hat. Das ist unfassbar. Man glaubt auch jetzt schon wieder, also jetzt, wir berichten ja seit Jahren über quasi, wie entwickeln sich die Zinsen und bla, wir haben jetzt gerade wieder einen Podcast aufgenommen und es ist wieder, die Bauzinsen seit Monaten jetzt stabil und jeder erzählt dir, mit dem du redest, ja gut, was soll jetzt groß passieren, die Inflation ist im Griff und so weiter. Vermutlich ist das so, müsste ich schätzen, dann glaube ich auch, dass die Zinsen die nächsten Jahre relativ seitwärts gehen, aber ich kann das garantiert nicht schätzen oder irgendeine qualifizierte Aussage treffen. Und wir haben auch vor 2022 über den Zinsmarkt berichtet und es konnte sich keine Sau vorstellen, dass die Zinsen hochgehen, obwohl sie historisch tief waren bis hin zu Negativzinsen, konnte sich kein Mensch das vorstellen. Und man hätte auch keine Frühindikatoren gehabt, weil niemand wusste, dass der Putin plötzlich beschließt, in die Ukraine einzumarschieren. Das konnte man einfach nicht sehen. Und plötzlich gibt es eine Energieinflation, plötzlich steigen die Zinsen und du hast innerhalb von 3 bis 6 Monaten kannst du keine Immobilie mehr verkaufen. Das ist brutal und deswegen, also seid immer vorsichtig, alle, die das hören und so, ne? Wie sehr man sich exponiert. Wenn man das Rad immer größer baut, schiebt man ja immer wieder Chips auf den Tisch. Das ist eine ganz gute Metapher. Wenn ihr permanent alle Chips auf den Tisch schiebt, ja, und dann baut jemand mal kurz für ein paar Jahre den Tisch ab, weil nicht mehr gespielt wird, ist das ganz, ganz blöd.
Ja. Genau, denkst du, du hast ein hohes Blatt, aber da hat der Markt einfach ein höheres Blatt.
Ja, genau. Ab irgendwann. Deswegen ein paar Chips immer in die Hosentasche schon stecken, das macht wahrscheinlich eine Menge Sinn.
Genau, ich will das auch nur betonen, weil man sollte vorsichtig sein, nicht zu schnell eskalieren wollen, einfach gesund wachsen. Und ein extrem wichtiges Learning, was wir für uns mitgenommen haben, wir haben am Anfang das für uns so gesehen, dass wir aufleveln wollen als Investoren. Ja. Und aufleveln hieß für uns, verschiedene Assetklassen bedienen. Das war ein komplett falsches Verständnis retrospektiv. Wir wollten einfach, ne, wir wollten anfangen mit Fix and Flip ETWs, dann MFHs, dann Buy and Hold mit Häusern, dann Grundstücksentwicklung und. Und haben aber heute zum Glück verstanden, auch natürlich dank der Nachhilfe des Marktes, dass Aufleveln nicht heißt, möglichst viele Assetklassen zu bedienen, sondern in wenigen Assetklassen sehr tief und gut zu werden.
Ja, lack of focus, ne?
Genau, lack of focus, total. Und das finde ich aber auch wichtig. Also ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, weil ich finde einfach, öffentlich wird viel zu wenig über Fehler gesprochen. Und genau, wir haben Fehler gemacht, wir stehen dazu, wir kommen da gestärkt raus. Und das ist mir auch wichtig, dass einfach Leute wissen, ne, dass man Fehler macht und mehr machen darf und dass man einfach vorsichtig sein muss im Immobilienbereich, dass es nicht so einfach immer ist, wie es klingt
manchmal. Ja. Jetzt möchte ich noch kurz Werbung machen für ein großartiges Format, was wir mit dir haben. Du hast, glaube ich, vorhin auch schon so ähnlich bezeichnet, mit Bodo zusammen warst du schon in einem Art Bootcamp. Wir machen auch regelmäßig sowas wie Bootcamps, wo wir uns treffen, quasi unsere Offsites, wo wir uns voll fokussiert einfach nur darum bemühen, dass wir alle 4 quasi weiter nach vorne kommen. Daraus haben wir ein Format generiert, das machst du zusammen mit dem Basti bei uns aus dem Coaching-Team, der ja, glaube ich, auch bekannt dafür ist, ich sag mal, Leute aus dem Quark zu bekommen, die vielleicht sagen, ich bin jetzt an einem Level, ich habe vielleicht ein paar Wohnungen und jetzt möchte ich aber durchstarten und irgendwie gelingt es mir nicht, vielleicht fehlt die nötige Priorität, das nötige Handwerkszeug, was auch immer. Da gibt es ein sehr, sehr cooles Format, das ist wie eine Mastermind, geht 5 Tage lang. Das ist mit Basti und dir, da schließt sich eine Gruppe ein von 20, 30 Leuten und die Gruppe bleibt auch wirklich so klein und arbeitet intensiv zusammen an Strategien, an Akquise. Ihr setzt auch wirklich Dinge um, ne? Also in diesen Tagen.
Auf jeden Fall, genau. Basti ist also der Drill Instructor. Der Drill Instructor, der die liebevollen Arschtritte verteilt, aber auch mittlerweile natürlich sehr erfahren ist mit seinem eigenen Bestand. Ich bringe auch natürlich Strukturen rein, Systeme und eben die ganze Erfahrung, die wir gerade besprochen haben. Und gemeinsam schließen wir uns eben ein mit den Teilnehmern und wollen die Teilnehmer aufs nächste Level bringen. Und das ist sehr individuell. Wir gehen auf die Teilnehmer ein, wir sammeln Themen ein, laden entsprechend Gäste ein zu den einzelnen Themen und da geht es um Systeme, Strukturen, ne, wie man weiterkommt, wie man eben die Akquise skalieren kann. Da geht es um Co-Investment, wie das Ganze eben funktioniert im Handelsbereich, im Buy-and-Hold-Bereich, Leute, die eben da skalieren wollen. Wir bringen Leute untereinander zusammen. Da geht es auch eben viel um Netzwerk, weil Leute, die da hinkommen, die sind auf einem bestimmten Level und wollen aufs nächste Level kommen. Das heißt, alleine vom Netzwerk, ne, profitieren die Teilnehmer massiv dort. Genau, so dass wir hatten das ja schon gemacht, die Leute da rausgehen, inspiriert, auf dem nächsten Level, motiviert und vor allem auch mit neuen Insights, Impulsen und Wissen, wie sie das umsetzen können.
Ja, also ein ganz tolles Format. Wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Das ist am 5. bis 9. November in NRW findet das statt. immocation.de/bootcamp, da könnt ihr euch für einen von diesen wenigen Plätzen bewerben. Und wir führen dann auch mit euch ein Gespräch, ne, und reden mit euch drüber, wo wollt ihr hin und macht das wirklich Sinn für euch und so. Einfach mal bewerben, wer da glaubt, für ihn würde das passen. Und dann melden wir uns, wie gesagt, zum persönlichen Gespräch. immocation.de/bootcamp. Und dann gibt's Martin Gruszewski und Basti für 5 Tage.
Den Bodenzauberer, genau.
Den Bodenzauberer, genau. Okay, was machst du heute als Immobilieninvestor mit deiner Zeit? Wo ist heute dein Fokus?
Auf jeden Fall in der BMS in der Bestandsentwicklung. Das heißt, Bodo und ich entwickeln nach wie vor die Häuser, technisch und mietentechnisch. Das heißt, wir bauen nach wie vor ja Balkone an und machen Außenanlagen fit, machen
Dämmungen. Das ist also aktuell euer Lieblingshobby, Balkone anbauen, oder? Da haben wir jetzt einiges.
Einige Balkone haben wir angebaut.
Angebaut. Aber das, witzig, dieses große Projekt, oh, ich weiß jetzt wieder, also 180 Wohnungen, was sind es, 20 Häuser, 18 Häuser?
Ich glaube, 22 haben wir insgesamt, okay, glaube ich sogar, ja.
Die haben wir gekauft zum Großteil 2020, 2021, 2022, bisschen was auch noch danach. Da sind wir mit der Entwicklungsarbeit schon sehr weit, ne? Also die sind dann langsam auch alle durchentwickelt.
Also bei den meisten Häusern technisch zumindest sind wir ziemlich weit. Mietentechnisch bei sehr vielen Häusern auch. Das heißt, da haben wir schon sehr viele Häuser mit 80%, 90% oder 100% sogar, wo wir die Marktmiete erreicht haben. Aber eben einige Häuser noch nicht. Und da arbeiten wir natürlich auch noch jetzt die nächsten Jahre dran, dass wir die Mieten natürlich sozialverträglich im Win-Win hochbekommen. Eben unter anderem durch die Modernisierungsmaßnahmen. Aber wir sind schon ziemlich weit im Bestand. Wir sind schon 70-80%, würde ich sagen, durchentwickelt.
Okay. Und was machst du noch?
Ich mache mit Bodo natürlich weiter unsere Projektentwicklung, eben die Grundstücksentwicklung, die wir noch haben. Das heißt, wir machen jetzt in Berlin Doppelhaushälften, wo wir jetzt die Baugenehmigung gerade bekommen haben, die wir jetzt dieses Jahr anfangen werden zu bauen. Und wir haben vor den Toren Berlins in Nauen ein schönes Neubauprojekt, wo wir auch 36 Wohnungen jetzt angefangen haben zu bauen im ersten Bau für die ersten 12 und dann kommen noch 24. Das hat natürlich auch viel Zeit, die da reinfließt, weil ich zumindest zum Beispiel leite bei uns den Vertrieb für die ganzen Geschichten. Und Bodo kümmert sich dann um die das Baurechtliche und auch teilweise eben um die Technik vor Ort. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil, was da reinfließt. Wir haben ein Sondervermietungsbusiness. Das heißt, wir haben über 30 Wohnungen, die wir auch zum Teil ja gemeinsam, ne, auch viel mit der BMS 2, in Sondervermietung vermieten. Das heißt an Monteure und WG-Vermietung und Co. Das ist auch noch parallel. Und natürlich baue ich unsere interne Hausverwaltung.
Ja, ein Traumprojekt.
Genau, das ist ein Traumprojekt vor dem Herrn. Und da stecke ich tatsächlich auch sehr viel Zeit rein, noch weil es nicht so funktioniert, wie ich gerne wollen würde. Das heißt, da optimiere ich noch weiter und da werden wir jetzt auch noch Mitarbeiter demnächst suchen, um sie einzustellen. Genau, aber das ist auf jeden Fall auch ein Mammutprojekt, die Einheiten sozusagen intern zu verwalten. Da stecke ich viel Zeit rein, auch inklusive Neuvermietung und Co. Und natürlich Immocation als Coach, wo ich ja auch Leuten helfen kann, dann die Wohnung zu kaufen und sich finanziell abzusichern.
Ja. Das Hausverwaltungsprojekt macht in Summe Sinn?
Ich denke, also Tendenz ja. ich hab ehrlicherweise Momente, wo ich denke, wir geben es einmal ab an der Verwaltung und bezahlen die. Aber ich sehe einen Lichtblick. Wir werden jetzt die Struktur natürlich noch ein bisschen umstellen, weil es doch mehr Zeit erfordert als gedacht und dadurch teurer wird mit den VAs, mit denen wir gerade zusammenarbeiten. Deswegen werden wir jetzt Mitarbeiter suchen. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das jetzt im kommenden Jahr so auf die Beine hingestellt bekommen, dass es sehr gut funktioniert, dass wir in der Summe maximal die Kosten haben einer externen Verwaltung bei einer deutlich besseren Qualität, die wir den Mietern und uns gewährleisten können.
Also genau, das wäre sehr rein in die Kartoffel, raus aus der Kartoffel, hin und her. Und ich kenne viele, denen das auch so geht, die ein bisschen größer skaliert sind, 40, 50 Einheiten plus. Und wir haben uns oft diese Frage gestellt und weil du gerade so quasi nebenbei sagtest, dann hat man natürlich das Gefühl, komm, wir bezahlen einfach eine Verwaltung dafür. Das hört sich so an, als ob man vielleicht sogar bereit ist, noch ein bisschen mehr zu bezahlen und dann läuft das ja super. Aber wir kommen genau daher, dass das halt auf gut Deutsch ziemlich scheiße lief. Und da bleibt eine Menge Potenzial und Entwicklung der Immobilien am Ende auch auf der Strecke und du hast immer ein Chaos. Und jetzt haben wir gesagt, wir bauen es selber und ich bin sehr dankbar, dass du es baust. Ich glaube, was man als junger Mensch, wie wir das sind, und digital einigermaßen native und Dinge einfach so, wie man die umsetzen kann, es wahrscheinlich besser aufsetzen kann, als man das bei vielen Verwaltungen findet. Ich kenne aber auch Investoren, die sagen, ey, ich bin einfach nur happy mit meiner Hausverwaltung. Auch das gibt's. Aber genau.
Ich glaube, es gibt keinen richtigen Falsch am Ende, ne? Jeder muss einfach seinen eigenen Weg finden. Unser Weg führt jetzt in die interne Hausverwaltung rein, wo ich überzeugt bin, dass es für uns der bessere Weg wird, persönlich, weil wir dann nicht nur die Verwaltungsstruktur haben, sondern auch das Asset Management sozusagen in-house kombiniert haben, was man ja vernachlässigt häufig, ne? Wenn man eine externe Verwaltung beauftragt, dann bezahlt man sie, Häufig nicht so teuer, ne? Also ich frage mich, wie Verwaltungen eben funktionieren können mit dem Budget, was sie ja zur Verfügung haben. Aber die Antwort ist, weil die Qualität häufig nicht so gut ist, manchmal eben schon, aber vor allem, weil da auch häufig kein Asset Management gemacht wird. Das ja die Eigentümer dahinter trotzdem noch machen müssen. Und unser Anspruch ist ja jetzt, Verwaltungsjob per se inklusive Asset Management und Neuvermietung so intern aufzubauen, also inklusive Mietbuchhaltung und allem, dass es wirklich effizient und gut läuft für uns, aber vor allem für unsere Mieter, dass sie auch zufrieden werden.
Ja, ja. Und das bringt dann auch euch auf diesen Bestand bezogen irgendwann in die Richtung eines passiven Einkommens, was es logischerweise die letzten Jahre nicht war mit dem Entwicklungsjob. Aber wenn die mal entwickelt sind und sauber verwaltet sind und ein normales, gutes Asset Management gemacht wird auf den bereits entwickelten Häusern, die an sich funktionieren, dann sprudeln die Cashflows und der Martin sitzt auf der Insel und weiß gar nicht mehr, was er mit der Zeit machen soll.
So, genau, so eine Idee. Kann ich ja nicht surfen gehen.
Genau. In diesem Sinne, Martin, vielen Dank für das tolle Gespräch. Bis zum nächsten Podcast.
Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal, Marco.
Ciao.
Ciao.